Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute ein Gespräch mit dem ältesten Gast, den ich je hatte. 96, ist ein grosser Zürcher Künstler und sein Name ist Gottfried Honegger. Mit ihm unterhält sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski. '96 ist der Gottfried Honegger. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind ins Studio. Ein eminenter Künstler aus Zürich, einer der Mitbegründer und wichtigsten Vertreter der konstruktiven und konkreten Kunst in Zürich. Aber zuerst wollen wir mal erfahren, Herr Honegger, wer sind Sie?
Ja, ich bin in Zürich geboren und hatte eine Mutter aus dem Engadin und den Vater aus Zürich. Und meine Mutter hat sehr gelitten unter der Grobheit von der Zürcher Sprache. Aha. Und hat mich dann ins Graubünden aufgetan, nach Sent, im Unterengadin. Und dort bin ich dann aufgewachsen in der romanischen Sprache.
Und das ist schöner, auch für Sie.
Und das ist immer noch meine Seele heute. Ja. Ja. Und die tun es um Passail, Gott, dann will ich tun Arbein bat, mal tun ein Krieg, ein Song setz ein, aber du, ein Akrida.
Genau. So. Und ich bin absolut einverstanden. Ja. Nicht verstanden. Ja. Aber Zürichdeutsch finden Sie auch eine schlimme
Kann
Sprache?
Kann ich auch, ja.
Aber finden Sie eine schlimme Sprache?
Ja, es ist ja so, meine Seele hat sich versöhnen mit der Mutter und dem Vater in mir. Vom Vater habe ich meine kulturpolitische Tätigkeit übernommen. Und bin ich ihm sehr dankbar dafür.
Ihr Vater war Maurer, oder?
Er war Maurer. Er
ist in der Arbeiterbewegung, Sozialist.
Ja, Sozialist. Er hat im 18. Jahr dem Generalstreik mitgemacht. Und das habe ich so nicht recht bewusst gehört, aber ich viel geredet worden und wir hatten kein Badzimmer gehabt, dann haben wir immer müssen ins Volkshaus gehen duschen.
Ah, ja?
Und da habe ich dann auch die Arbeiter gehört, wie sie über den 8-Stunden-Tag, über bezahlte Ferien und so weiter geredet haben. Ah,
dann müssen Sie doch sagen, also alles, was Ihr Vater sich erhofft hat, ist passiert, oder?
Alles nicht, aber ein grosser Teil. Mhm. Was nicht passiert ist, ist, dass die Gesellschaft sich zusammenschließt um den Gedanken von der Demokratie. Da war er ganz besessen davon. Ich habe darüber geschrieben, auch, wo ich sage, wir waren einmal eine Wir-Gesellschaft und heute sind wir eine Ich-Gesellschaft.
Ist das so? Es war ja der Gedanke vom Sozialismus, dass es einen neuen Mensch gibt, der genau eben so sein soll. Hat aber nicht funktioniert, oder? Ein neuer Mensch, der gibt es nicht. Der Mensch ist der Mensch, ist der Mensch.
Ja, es ist ja so, der Mensch ist der Mensch, ja, es scheint so. Es ist bedauerlich, dass wir in der Schweiz mit einer unglaublich starken politischen Grundlage in unseren Gesetzbüchern uns von der Wirtschaft und vom Geld dermaßen verludern lassen.
Genau, aber das ist vielleicht etwas, was wir noch einmal besprechen. Dann haben Sie Ihre Kunstwerke verkauft, oder?
Hören Sie, das ist auch ein Problem, weil ich einfach von meiner Jugend an bis heute mich politisch, nicht parteipolitisch, sondern kulturpolitisch beschäftige, hat man mich jetzt aber da als Nestbeschmutzer. Und ich konnte noch nie in einem öffentlichen Museum in der Schweiz ausstellen. Und ich konnte noch nie ein Bild oder eine Skulptur verkaufen in einem Museum in der Schweiz.
Aber meinen Sie, das liegt daran, an Ihrer politischen Haltung oder an Ihrer, was soll ich sagen, Wertschätzung innerhalb der Kulturwelt?
Nein, an der politischen Haltung. Ich habe Ihnen ein Beispiel. Es gibt unendlich viel. Ich habe jetzt gerade für einen Privaten zwischen dem Opernhaus und der Zürich-Zeitung eine Skulptur machen. Und da hat die Stadt Zürich alle Widerstand geleistet, das Hochbauamt oder das Tiefbauamt. Sie haben einen anderen wählen, aber der Auftraggeber hat mich wählen. Und da haben sie gesagt, also nur für 10 Jahre, aber nachher werden wir das nicht mehr sehen.
Aber das ist doch nicht mehr so die Zeit der Nestbeschmutzer. Das war mal ein Ausdruck, den es früher gab. Den gibt es doch eigentlich in dieser Form nicht mehr. Mindestens nicht bei einer breiten Bevölkerung, oder?
Doch. Ich meine, dass ich nie kann, ich könnte ja nicht leben in der Schweiz. Ich lebe ja vom Ausland, von Österreich, von Deutschland, von Frankreich, von Amerika. Aber ich gebe Ihnen noch ein zweites Beispiel. Der Ledergerber, als er noch Stadtpräsident war, hat mich gebeten, zur Eröffnung vom Stadthaus, das umgebaut worden ist, etwas machen. Dann habe ich gesagt, ich schenke euch ein Bild. Dann ist er zu mir gekommen und gesagt später, ich will kein Bild, sondern ein grosses Relief von dir, weil ich so ein Relief mache. Und das habe ich dann gemacht. Und in der Zwischenzeit ist dann die Wahl gekommen und er ist dann zurückgetreten und ein neuer Stadtrat ist gekommen. Und der Stadtrat hat sich eine Sitzung erlaubt, die geheißen hat, sollen wir das Geschenk von Honecker annehmen oder nicht? 6 haben gesagt, nein, nicht annehmen. 1 hat gesagt, ja. Und der ja gesagt hat, hat gesagt, ich habe nämlich eine Idee. Wir sagen, der Honecker hat das geschenkt, um sich zu entschuldigen gegenüber der Stadt Zürich.
Wie bitte? Für was?
Dass er so unnett über sie redet und macht. Und das war also einfach für mich unerwartet gewesen. Dann ich war 50 Jahre in Frankreich gewesen. Da konnte ich mit dem Mitterrand, mit dem Sarkozy, mit den Leuten reden.
Jack Lang und damaliger Kultminister.
Und man hat mich sogar geehrt für die Teilnahme.
Sie haben einen Orden bekommen, Ordre des Arts et des Lettres, ja, oder? Aber Sie haben den Zürcher Kunstpreis bekommen.
Ja, aber ich bin auch noch... Legion d'Honneur habe ich auch noch bekommen.
Ehrenlegion, hallo.
Und ich bin ja etwa 3 Städte von Frankreich, habe ich auch noch. Aber
mit Zürich haben Sie ein Problem gehabt, mit dem offiziellen Zürich, immer?
Immer, ja. Und dabei bin ich jemand gewesen, der auch sehr viel gebracht hat. Ich habe im 45 nach dem Krieg empfunden, sage ich traurig, dass die Intellektuellen sich nicht mehr treffen können im Odeon und so weiter. Nicht mehr kennen eigentlich. Und haben dann am Limmatquai das Restaurant Schifflandi gemietet. Und wir haben dort einen Club gemacht, der heisst Club für Schifflandi, wo etwa 200 Leute oder 300 Leute Mitgliederbeiträge gezahlt haben. Und sich dort getroffen haben. Und das war eine hervorragende Sache. Dann ist nachher weitergemacht als Club Belletage mit der Frau Gideon zusammen. Nein, ich habe, oder
zum Beispiel, eben, aber das tönt ja alles positiv. Ja, also. Aber warum sagen Sie denn, dass Sie in Zürich so eine Art Persona non grata waren?
Hören Sie, jetzt will ich Ihnen sagen, ich habe das Büchlein, das ich Ihnen gebracht habe, von dem gibt es 10 Bücher. Ich habe erst zur Zürich-Zeitung geschickt, sie sollen mal etwas darüber schreiben. Dann haben sie mir das zurückgeschickt und gesagt, sie können nicht von jedem, der schreibt, etwas machen. Ne? Mhm. Aber ich habe eine andere... jetzt hatte ich gerade eine Ausstellung gehabt von meinen letzten Werken, ziemlich umfassende. Keine Ziele in der Zeitung, weder in der Zürich-Zeitung noch im Tagesanzeiger.
Und Sie meinen, das passiert aufgrund von was?
Von meiner Kritik an der Politik von der Stadt, an meinem... an meinem Verhalten gegenüber der
aber
Stadt.
Aber was ist denn Ihre Kritik an der Stadt Zürich? Zürich hat ja ein riesiges Kulturbudget. Das ist auch gewachsen, hat eine richtige Kulturabteilung, man unterstützt Theater, man unterstützt Ausstellungen, man unterstützt aber auch Atelier in der Roten Fabrik etc. Also das Geld fließt eigentlich grosse Kultur rein.
Ja, das sagen Sie jetzt, aber ich sage das Gegenteil. Ach, ja, wir haben in den letzten 50 Jahren nicht ein einzige von der Stadt im Auftrag gegeben, Kultur im öffentlichen Raum. Nicht ein einzige. Das haben wir früher noch viel mehr gehabt.
Der Hafenkran?
Ja, eben, das ist für mich eine geschämige Sache. 800'000 Franken für eine Sache für 6 Monate. Man hat kein Geld für wirklich bleibende Kunstwerke, die Identität der Stadt steigern.
Max Bill, das ist ja einer aus Ihrer Küche.
Das ist privat
an der Bahnhofstrasse, aber immerhin. Das privat. Ist aber gut, oder?
Auch der war eine Schande. Die Stadt Zürich hat es abgelehnt. Und sie haben eine Jury geholt, eine internationale Jury, ob das würdig ist für die Stadt Zürich. Nein, wir haben, wenn Sie mir aus dem Bild, und da gibt es vielleicht auch noch ein zweites, aber das Problem ist, dass Kultur, das sollte nicht im Sinn, wie wir sie da treiben, einen Kran machen für 6 Monate oder für ein halbes Jahr. Dann kommt nachher, zahlt man ein bisschen etwas für die Dada-Bewegung, nochmal 900'000 Franken. Ja, aber dazumal hat man so viel überarbeitet lassen, wo sie bei der Dada war.
Aber das kann man der heutigen Regierung nicht anlasten.
Natürlich lacht man da ihr an. Sie sollten, wenn sie etwas machen wollen über die Dada-Bewegung, dann sich entschuldigen gegenüber den Leuten, die das gemacht haben. Oder irgendeine Geste, nicht einfach jetzt den Ruhm übernehmen. Schauen Sie, die grösste Schande, die wir haben, sind unsere Banknoten. Der Herr Giacometti hat nie eine Ausstellung gehabt in der Schweiz, nie etwas verkauft in der Schweiz. Mhm. Der Arthur Honecker hat nie ein Konzert in der Schweiz, nie etwas aufführen. Der Corbusier hat 3 Wettbewerbe gewonnen in der Schweiz, hat keinen dürfen ausführen. Er hat die Vereinten Nationen von Genf gehabt, nicht können ausführen. Zoffito Überarp sowieso nicht.
Alle auf Banknoten?
Alle auf Banknoten.
Das heisst,
wenn sie berühmt sind von Paris her, dann holt man sie rein.
Das heisst also, wenn sie dann irgendwann einmal auch sterben werden, dann ist automatisch, weil sie das gleiche Schicksal erlitten haben in der Schweiz, dass sie nicht akzeptiert worden sind, nur im Ausland, kommen sie auf eine Banknote?
Ja, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht.
Mal, das wird passieren. Nein, ist Ihnen absolut sicher, wenn das System, das Sie hier erklärt haben, funktioniert.
Ja, dann muss ich das in meinem Testament noch festlegen.
Dass Sie nicht auf eine Banknote. Und auf welche wetten Sie dann am liebsten?
Ich will Ihnen ein anderes Beispiel zeigen. Mein intimster Freund ist vom 45 Jahren, bis er gestorben ist, der Max Frisch gewesen. Wo der Max Frisch entschieden hat, als er in Rom mit Ingeborg Bachmann noch gelebt hat, hat er sich entschieden, zurückzugehen in die Schweiz. Als er in die Schweiz gekommen ist, hat es in einer Zeitung geheißen, gebt dem Nestbeschmutzer keine Wohnung.
Ah ja?
Und er hat keine Wohnung bekommen, sondern ich habe an der Stadelhofenstrasse eine Wohnung signiert. Der Hauseigentümer.
Aber ist doch zuerst im Loch gut gewesen, oder nicht?
Ja, das war mein Lager.
Aha.
Aber er. Und die Wohnung haben wir auch an der Schadlofenstrasse gehabt. Er hat. Der Hauseigentümer hat gesagt: Ich gebe gerne mehr Frisch, aber Sie müssen unterschreiben. Ich will nicht, dass es publik wird, dass ich Max Frisch das gegeben habe.
Das heisst, Sie haben eigentlich einen besseren Ruf als Max Frisch?
Ein besseren, ja.
Ja, was hat denn er noch Schlimmes gebaut? Dann machen wir zwischen deine Musik. Das ist auch noch etwas, was Sie mitgebracht haben. Das ist alles Musik von Friedrich Nietzsche.
Ja, eben, ich möchte gerne, dass man mit heute der antut, mal auch in Zürich auftreten können.
Der Nietzsche?
Der Nietzsche.
Und Sie haben eine Beziehung zu ihm?
Er ist für mich das Übrig.
Übrig.
Ich erzähle Ihnen dann nachher noch eine Geschichte über den Nietzsche.
Gut, also als zweites hören wir «Mein Platz vor der Tür», 1861, Friedrich Nietzsche.
Oh!
Bei mir ist der Gottfried Honegger, 96, ein Rebell, bis ins hohe Alter, wie wir gehört haben, und irgendwie mit einer Verbindung zum grossen Friedrich Nietzsche. Warum denn genau?
Ja, der Nietzsche hat für mich zwei grosse Werte. Der eine Wert ist, dass er den Mut gehabt hat, in seiner Zeit das, was er als Wahr empfunden hat, zu sagen. Er hat das nie in eine philosophische Form gebracht. Er hat das in eine Sprache gebracht, die wir aus dem Kreis 4 verstehen können.
Aber er hat auch vom Übermensch geredet, oder?
Pardon?
Vom Übermensch geredet.
Ja, eben. Jetzt kommt der zweite Teil. Oder? Er hat aber auch eingesehen, ich habe oben in Silva Plana, in seiner Korrespondenz und Tagebücher nachgeschaut. Er hat auch später immer wieder eingesehen, dass es Fehler gemacht hat. Das hat er immer wieder betont, dass wir das Recht haben, Fehler zu machen. Also das ist für mich der Nietzsche, im Gegensatz zu Kant oder Homer, ist er einer gewesen, wie ein Art geboren, dort wo ich gelebt habe, an der Zügelstrasse im Kreis 4 unten. Nicht?
Aber er hat natürlich dann auch ein bisschen kritische Sichtung bekommen, weil er zum Teil dann ein bisschen als Vorläufer auch vom Faschismus angeschaut worden ist, oder?
Das ist also, nur weil seine Schwester, das ist die Katastrophe, seine Schwester war befreundet dann mit dem Hitler und hat mit dem Hitler zusammen in Berlin ein Denkmal quasi, einen Denkraum geschaffen für den Nietzsche. Aber er ist überhaupt keine Spur von Faschismus. Er ist im Gegensatz, wie ich auch, ich bin gegen alle Systeme. Wir sollten aufhören mit diesen Systemen, ob das religiöse Systeme sind oder politische Systeme. Das sind immer so Rückzugsorte, wo man dann nicht muss Verantwortung übernehmen muss. Ich finde, wir sollten jeder Einzelne für sich die Verantwortung übernehmen.
Sie haben sich ja ein bisschen entwickelt. Sie haben angefangen als Werbegrafiker, haben das, glaube ich, gelernt, sind dann nach New York gegangen, sind dann wieder in die Schweiz zurückgekommen und haben dann nachher irgendwie die Werbung total verdammt. Und sie haben das als etwas ganz Negatives für unsere Gesellschaft beurteilt.
Ja, also, es ist, ich bin Grafiker gsi mit ganzem Herzen. Es gibt ja etwas, was sie kennen, das ist das UBS-Zeichen, die drei Schlüssel. Ich habe geglaubt...
Haben Sie das gemacht?
Wir haben das gemacht, ja.
Ah, okay. Für die UBS haben Sie geschafft?
Nein, für den Bankverein.
Ah, das ist gut. Okay.
Die UBS hätte ich nicht geschafft.
Ja, komm jetzt, was ist der Unterschied?
Nein, sicher nicht, ich will nicht gerade erzählen. Ich bin nachher... Chef wurde von der Propaganda, von der Werbeabteilung, von der Geige in Basel, die gibt es nicht mehr heute. Das ist eine chemische Industrie.
Ist aufgegangen in Novartis.
Und für die habe ich in der ganzen Welt versucht, eine homogene, sichtbare Werbung zu machen. Und ich bin in Paris ein Jahr, um das zu machen für Frankreich. Und bin dann auch nach New York. Und in New York habe ich dann gesehen, wie die Werbung heute kriminell ist, meiner Ansicht nach.
Ja, ja.
Da ist ein Chemiker von der Geige hat das DDT erfunden. Und er hat nicht gewusst, warum das so eine Wirkung hat. Er hat immer gebeten, ein gewisser Müller hat er geheißen.
Das war so ein Pflanzenschutzmittel gewesen.
Jawohl. Und Flüge. Die Idee ist gegriffen gegen die Flüge.
Genau.
Und er hat... immer wieder beten, dass man ihm das Geld gibt, um Grundlagenforschung zu machen. Und dann hat man gesagt, nein, es funktioniert. Da ist der Koreakrieg gekommen und die amerikanischen Soldaten sind sehr, 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 sehr gestorben an den Insekten, die dort waren. Und dann ist der Arzt in meiner Abteilung hat gesagt, ich gehe nach Washington und verkaufe denen da. Dann nicht mal, ja, so derige chemische Sachen, kann jedes Land entscheiden, ob sie es verbringen oder nicht. Die Amerika hat es abgelehnt gehabt. Er ist nach Amerika gegangen, nach Washington gegangen und hat dann dort Werbung gemacht für das DDT. Und wo es dann nicht ganz so geklappt hat, hat er ein Glas für genau aus seiner Tasche und ein Fläschchen DDT, hat das in die Flasche gelegt und hat das getrunken. Und er ist mit einer Milliarde Dollar heimgekommen.
Aha. Das ist aber ein bisschen extrem.
Und
das
ist dann am anderen Weekend dann nicht gestorben, sondern verreckt.
Ehrlich? Er
ist verbrannt, kaputt gegangen. Und
unglaubliche Geschichte.
Ja, wo wir um ihn herum und der Müller, dann eben der Chemiker, protestiert hat gegen alles das, hat man dann dem Müller den Nobelpreis gegeben.
Mhm.
Auch wieder, das hat man keinen können leisten, das zu zahlen, was das verlangt.
Aber was hat das genau mit der Werbung zu tun?
Das hat mit der Werbung zu tun, dass wir ja, das in meiner Abteilung geschehen ist.
Aber aber die Geschäftsleitung hat das natürlich zu verantworten.
Nein, ich möchte nur sagen, die Werbung ist immer, ist nie wirklich die Wahrheit. Es ist immer darauf ausgerichtet, verstehen das die Leute? Können sie das sehen? Schauen Sie, ich gebe Ihnen das Beispiel
jetzt. Eine Frage, jetzt einfach nur im Zusammenhang. Haben Sie dann in dem Moment, wo das passiert ist, mit dem DDT-Fall, wo der Mann verreckt ist, wie Sie gesagt haben, Sie von dem Moment an gesagt, ich steige aus?
Ja, ich habe gekündigt, bin gegangen.
Aha.
Und ich muss Ihnen sagen, ich habe hier $30,000 im Monat verdient.
Im Monat?
Im Monat.
Das ist dort
zehnmal mehr gewesen.
Ja, das ist ja 100'000 mehr als 100'000
Franken. Also, ich will sagen, ich habe mir geschworen, ich mache nie mehr Werbung. Das ist nur ein Beispiel, ich könnte noch viele bringen. Es ist auch... Die Wirtschaft klärt nicht auf. Wir haben jetzt mit dieser virtuellen Sache, zum Beispiel, wo ich jetzt das nächste Buch mache, wir haben in der Schweiz 70'000 Jugendliche virtuell Internetdemenz. Die also nie mehr ins tägliche Leben zurückkommen können. Und ungefähr 1 Million oder 800'000, die gefährdet sind.
Das ist eine Entwicklung, die Sie ja eigentlich von Anfang an begleitet haben. Schon 1951 haben Sie sich, glaube ich, um einen Computer gekümmert, der natürlich noch ein bisschen grösser war als unsere Smartphones heute, oder?
Ja.
Und viel, viel weniger haben können. Und das ist jetzt in eine Entwicklung geraten, die man dort natürlich nicht können absehen
konnte.
Oder wann haben Sie es dann gemerkt, dass es eine negative Auswirkungen haben könnte?
Also ich habe den Computer kennengelernt in New York, in meinen New Yorker Jahren, und habe dort auch geschafft mit dem. Da war der Computer so gross wie das Zimmer. Und ich habe eigentlich dann relativ gleich, ich habe dann können an der ETH, haben sie mir einen Computer zur Verfügung gestellt, mit wo Zufallszahlen benutzen tut. Vom Abend um 12 Uhr bis am Morgen um 4 Uhr konnte ich gratis dort arbeiten. Und da habe ich gemerkt, der Computer ist ein hervorragendes Instrument. Aber es ist immer eine Frage vom zu viel.
Mhm. Sind Sie denn auch süchtig geworden?
Ich habe nie mehr mit dem Computer angelangt.
Aber haben Sie überhaupt nie mehr? Gar nicht mehr?
Nein.
Haben Sie aber ein Handy?
Auch nicht. Ich habe nichts.
Kein Laptop, nichts?
Nichts.
Einfach, weil sie das Gefühl haben, das ist Teufelszeug.
Ja, nicht mehr. Es ist ja so, unser Hirn hat zwei Möglichkeiten zu denken. Das reale Denken, ich sehe sie jetzt da, und das virtuelle Denken am Fernseher. Und wenn eine Eigenschaft oder eine Möglichkeit fürs Hirn mehr und mehr Gewicht bekommt, dann tut es andere ausschliessen. Das heisst, heute werden bei Hunderttausenden von Menschen das reale Sehen ausgeschossen. Es gibt also heute die Literatur noch und noch über die Erkrankten. Ich gebe nur ein kleines Beispiel. Die Lastwagenfahrer, die von Neapel nach Oslo fahren, die fahren ja alle mit dem kleinen Apparat, das ihnen zeigt, wodurch.
Ja.
Und wenn sie pensioniert sind, müssen sie weiterhin, wenn sie zum Coop gehen oder zum Migros, müssen sie mit dem Apparat gehen. Sie können nicht mehr aus der Realität raus.
Meinen Sie, das ist richtig?
Nein, das steht vom Professor im Buch über Demenz. Also
Kopfrechnen kann man auch nicht mehr so gut, muss ich also sagen, die meisten. Telefonnummern hat man auch nicht mehr so im Kopf, wenn man sie immer anschauen kann, das ist klar. Gehen wir auf ein anderes Thema, wenn wir hier Ihr Leben durchgehen. Sie sind ja im Aktivdienst. 6 Jahre sind Sie in Uniform. Wie viel haben Sie es gebracht im Dienst?
Ich bin Korporal geworden. Das heisst, also, es ist so, ich war in Paris, wo der Krieg ausgebrochen ist. Und dann haben mir die in Paris gesagt, dass bleiben Sie da. Der Krieg geht nur etwa 4 Monate, weil die Maschinolinie wird uns alles helfen.
Das ist also die Verteidigungslinie gegen Deutschland.
Ja, da bin ich dann gleich gegangen. Und ich war Infanterist. Mhm. Und als ich eingerückt bin, habe ich gesagt, ich will nicht mehr ich will kein Gewehr. Ich kann nicht einen abschiessen, einen Franzosen oder einen Deutschen, weil ich so viel im Ausland war und so dankbar auch dem Ausland war. Und habe gesagt, ich will zur Sanität. Und bin dann die 5 Jahre lang in der Sanität gewesen. Die Uniform, Korporal habe ich gemacht, weil der Korporal dann ein Zimmer bekommen hat zum Schlafen. Aha. Und dann musste ich im Stroh schlafen.
Und in der Rückschau, wie sind die Jahre für Sie gewesen? Haben Sie es irgendwie prägt oder ist das schon halb oder 3/4 vergangen?
Es hat mich prägt.
Ja. In welchem Sinn?
Es hat mich prägt, wieder einmal negativ. Wir haben natürlich gesehen, dass alles, was wir gemacht haben, läppisch war. Absolut läppisch. Genau wie heute auch. Nicht? Dass wir können gegenüber einer Armee, die da uns könnten kommen, aber sicher nie kommen, gar nichts machen. Ich habe jetzt erlebt, dass dann die Generäle sich ins Revue zurückgezogen haben und uns alleine gelassen haben im Vorderraum, dass alle diese Sachen. Aber ich habe fürchterliche Sachen erlebt. In Rheinfelden sind die Juden zur Nacht über den Rhein geschwommen. Und dann, wenn sie an Bord gekommen sind, zum Aufziehen, hat ein Oberleutnant mit den Füßen auf die Hände gedrückt und dann sind sie weg. Und ewig.
Haben Sie mit eigenen Augen gesehen?
Habe ich gesehen und ich bin auch verurteilt worden, weil ich sie angeklagt haben, die Leute.
Und was haben sie, unter welchem Artikel?
Als Menschenverachtung und Töten von Leuten.
Ja, eben, aber, und wieso sind sie dann verurteilt worden? Einfach, dass sie Befehl gehorsam
haben? Nein, das ist, wir täuschen uns. In unserer Kompanie, in der Sanitätskompanie 1-5, da ist der Bircher Oberstkommandant, ist unser Kommandant gewesen, ein Faschist erster Klasse, der ja auch in Russland und so weiter. Alle unsere Unteroffiziere, das sind Studenten gewesen, Medizinstudenten und so weiter, sind alle zusammen nazifreundlich gewesen. Wir machen uns keine Vorstellung, wie sehr wir dort zumal. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben in Einsiedl einen Mann, der heisst, wir mussten Lieder lehren, Schweizer Lieder lehren. Nicht immer deutsche singen. Nicht? Und da sind wir in einem Restaurant, da hat die ganze Kompanie dort Lieder lehren müssen. Und wo wir raus sind, aus dem Restaurant, auf der Straße unten, haben die unter anderem angefangen zu singen: Bomben auf England.
Aha. Aber wie wäre denn das rausgekommen, wenn die Deutschen kommen? Wären die denn überhaupt gegen die antreten?
Ich glaube, eine sehr verlotterte Geschichte wäre entstanden.
Also ein Teil hätte gekämpft, ja, und die anderen dann nicht.
Ich will noch etwas sagen. Meine Frau hat Lavater geheißen. Sie ist gestorben, leider. Und durch sie habe ich den Oberstkommandant Wille kennengelernt und die ganze Gruppe um die Leute herum. Das waren alles deutsche Anhänger. Die haben alles wollen, dass die Schweiz Deutsch wird, ein Teil von Deutschland. Vielleicht nicht so sehr nur für den Hitler, sondern für Deutschland. Und ich habe eine schreckliche Zeit erlebt in dieser Zeit. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Dann, es hat auch natürlich starke Gruppen gehabt, vor allem Bauern und Arbeiter sind dann die gewesen, die für die Schweiz zum Jodeln eingestanden sind. Da. Und die Intellektuellen haben geschwiegen oder eben Propaganda gemacht.
Also das heisst, Sie haben die Debatte mitbekommen, wo ja die Geschichte von der Schweiz im Zweiten Weltkrieg neu angeschaut wurde, ist von dieser Bergier-Kommission. Haben Sie sich da bestätigt gefühlt? Im Gegensatz zum Bonjour-Bericht vorher, der ganz anders war.
Als ich heimgekommen bin, habe ich aus dem, wie hat das geheißen, wo keine Polizei.
Fische.
Pardon?
Fische.
Habe ich meine Fische angeschaut. Da steht zum Beispiel, ergibt sich bürgerlich, steht oben im Milchbuck und wird die Armee gegen das Rathaus dirigieren. So Sachen. vor 5 Jahren lang das Telefon abgelöst von mir.
Ist das wahr? Also wir vermuten übrigens, dass in dieser Räumlichkeit, wo wir sind, dass eine Abhörzentrale war, von der PTT früher. Das war ja früher eine zentrale Hotdinge, da im zweiten Stock.
Ja.
Und wir haben das Gefühl, es ist besser, jetzt können die Leute uns ablösen. Ja. Und früher sind die Leute von da aus abgelöst worden.
Gott sei Dank. Gott sei Dank.
Machen wir zwischendrin eine Musik. Bei mir ist der Gottfried Honecker 96-jährig. Ich sage es noch, weil es ist fast nicht nachvollziehbar, dass er so noch präsent ist in diesem höheren Alter. Darf man sagen, was ist der nächste Titel, Herr Honecker? Da haben wir gut, wieder Friedrich Nietzsche, Heldenklage. Ja. Bei mir ist der Gottfried Honecker. Sie sind, glaube ich, über 50 Jahre der engste Freund von Max Frisch, ein Dichter, den ich verehre, der wirklich zum kulturellen Reichtum von unserem Land viel beigetragen hat. Aber Sie haben das Gefühl gehabt, in der Schweiz ist er nie richtig angekommen, nicht richtig respektiert worden und ist darum auch, verbittert gewesen, oder?
Ja, er war mehr als verbittert gewesen, weil er ist natürlich ein... Er hat... 4 Ohren gehabt und 4 Augen. Und hat mehr gesehen als ich zum Beispiel. Und hat unglaublich darunter gelitten.
Unter was genau?
Ja, zum Beispiel, wir haben miteinander über das Frauenstimmrecht ein Plakat gemacht miteinander und so weiter. Er hat das nicht verstanden, dass die Schweiz muss das Frauenstimmrecht Abstimmung machen, dass das nicht schon längst da ist. Oder die Abschaffung von der Armee, bin ich auch dabei gewesen mit ihm. Was ich nicht verstanden ist, in Frankreich ist Kritik positiv. Auch der ist dabei, der kommt, der will das ändern.
Die Intellektuellen, die
da ist es nicht, nicht. Und das ist der Frisch. Er hat, als er gestorben ist, ist kein Stadtpräsident, kein Regierungsrat, kein Stadtrat, kein Nationalrat, kein Bundesrat an der Beerdigung gewesen.
Mhm.
Und das ist genau das Gleiche wie mit dem Corbusier. Er stirbt in Paris, bauen sie im Louvre einen Turm und tun den Sarg oben drauf. Und etwa 800'000 Menschen können sich begrüßen miteinander. Vor dem, wir haben nicht einmal eine rechte Kritik gehabt oder irgend so etwas. Nein, wir sind nicht mal, es ist so, der Wohlfahrtsstaat, wo wir ja scheinbar sind, nicht? Ob schon ich jetzt anders gelegen. Der Wohlfahrtsstaat will keine Kritik. Er sagt, es ist ja gut, es geht ja alles gut. Nicht?
Mhm. Und dagegen haben Sie und der Max Frisch, der da natürlich Fragen gestellt hat, sich gestellt. Sie haben ihm, glaube ich, Wohnung zur Verfügung gestellt. Es ist ja gerade jetzt auch wieder so ein bisschen Renaissance vom Thema Max Frisch und Ingeborg Bachmann. So ein Amour fou, wo dort stattgefunden hat, sind mehrere Bücher geschrieben worden. Sie haben, glaube ich, Ihnen, diesen beiden, Ihre Wohnung zur Verfügung gestellt?
Ja. Und denken Sie, ich habe ihm meine Wohnung zur Verfügung gestellt, weil ich in New York war. Und dann komme ich am Sonntagmorgen das Telefon über von Max Frisch, sagt, du, los, die Polizei ist da gewesen und hat mich rausgehauen aus deiner Wohnung.
Ah ja, und warum?
Scheinbar hat mein Vater, der reine Sozialist und Zürcher, die Polizei angelegt. Da wohne ich eine in der Wohnung, die nicht geheiratet ist mit dieser Frau. Ne? Und damit hat man sie rausgehauen. Ich konnte
das
telefonisch können wieder in die Wohnung machen. Aha. Also ich sehe so Sachen.
Und wie haben Sie das überhaupt jetzt erlebt, die Beziehung zwischen Max Frisch und Ingeborg Bachmann? Das ist so ein grosses Rätsel, was dort genau abgelaufen ist.
Ja, das ist das Problem ist immer schwierig dann, wenn beide schreiben zum Beispiel oder beide malen. Ich habe mich scheiden lassen von meiner ersten Frau, weil sie angefangen hat zu malen. Wenn ich etwas gesagt habe, hat sie gesagt, du redest immer drei. Wenn ich nichts gesagt habe, du sollst ja mal über meine Arbeit reden. Und das war ein bisschen Ingeborg Bachmann gewesen, nicht? Dann war Ingeborg Bachmann natürlich eine Männerfreundin gewesen. Und hat das sehr frequentiert. Und
es hat mehrere Liebhaber gehabt.
Ja, und der Frisch ist eigentlich... Ja, man sagt immer, er sei ein Linker gewesen. Er ist kein Linker gewesen. Er ist ein Freisinniger aus der Urzeit her noch.
Gut, aber das ist nach dem Krieg, oder? Ja. Wo man gesagt hat, jetzt sollte Aufbruch passieren. Ja. Jetzt wollen wir alles besser machen. Ja. Hat man da die grossen Erwartungen gehabt. Ja. Ja. Und die sind, glaube ich, dann nicht erfüllt worden.
Nein. Tolle Zeit gsi mit den Architekten, mit Häferli Mosesteiger, mit dem Alfred Roth und alle aus Kunsthaus Zürich, mit dem Wartmann. Aber wenn ich heute einen Angestellten vom Kunsthaus frage, wissen Sie, wer der Wartmann ist, dann wissen Sie es nicht. Ne?
Sie haben ja eben auch unter anderem sich eingeschaltet in die Kunsthauserweiterung, in die Abstimmung, ja. Und haben gefunden, die Bevölkerung wird da angelogen.
Ja, absolut, wird angelogen.
Erstens aber Sie sind für die Erweiterung, oder?
Pardon? Sie Nein, sind... ich bin dagegen.
Ja?
Wir haben genügend Platz auf der anderen Seite, wo man könnte bauen. Es hat ein Projekt von Architekten, die das gemacht haben, wo zeigt, dass man genügend, genau gleich viel Platz noch hinten bauen könnte. Es ist ein Unfug, unter dem Boden durchlaufen lassen. Es ist ja noch nicht einmal bewilligt, aber sie machen eine Abstimmung jetzt dann, obschon sie keine Baubewilligung haben. Ja,
die haben schon gar die Abstimmung.
Und dann ist natürlich das Schlimmste von dem, ist, ich habe satt vom Wille, nicht wahr? Vom Bürle. Ah, ja. Da hat er schon einen ganzen Bau scheinbar gezahlt. Das ist ja auch da hatte ich trotzdem auch wieder das Referendum ergreifen. Und jetzt gibt man Bürle nochmal eine Chance.
Weil
er seine Versicherungen nicht mehr zahlen kann für seine Sammlung. Er kommt es dort auf für 17 Jahre, nicht für immer. Und der Herr Bürle persönlich hat mich dazumal beruhigt und gesagt, hör, ich schenke die Sammlung der Stadt Zürich. Er hat es nie geschenkt und wird es auch nie schenken.
Mhm. Haben Sie ein Problem mit ihm aus politischen Gründen, weil er ja Waffen geliefert hat?
Ja, natürlich. Er ist ein Krimineller. Erst in Deutschland wäre er ins Gefängnis gekommen.
Mhm. Also, Sie machen dann noch andere Sachen. Sie haben unter anderem ein Buch geschrieben, «In Zürich gestorben, in Zürich vergessen». Das geht ein bisschen ihr Hauptthema rein, dass man da die Künstler, die da sind, nicht nur Künstler, auch andere Leute, Sie haben dort den Heiner Gautschi erwähnt, Maria Becker, den Nico oder sogar Hulda Zumsteg, dass wichtige Figuren da nicht den Respekt bekommen, den sie eigentlich verdienen.
Ja, stellen Sie sich vor, eine Stadt ist zuerst einmal eine Gemeinschaft. Zweitens dann eine Gemeinschaft, wo die einzelnen Gruppen, die Arbeiter, die Wirtschaftsleute, die Intellektuellen eine Leistung machen für die Gemeinschaft. Und in dieser Zeit, als ich also da von Paris und immer wieder hierher gekommen bin, hat es hervorragende Leute gewesen. Der Wartmann hat die erste Picasso-Ausstellung gemacht. Jetzt hat man eine nochmal nachgemacht. Er hat die erste Mondrian-Ausstellung gemacht. Er hat die erste Klee-Ausstellung gemacht, die die je in einem Museum hatten.
Aber heute, von Ihnen hat er keine gemacht?
Ja, nichts. Auch kein Bild, nichts. Ja, nicht.
Ja.
Das nehme ich ihm nicht übel. Er hat das Recht, das zu machen, was
aber
er will.
Aber ich habe das Gefühl, er ist vergessen worden und das ist schändlich.
Ja, ja. Nicht wahr? Wir haben Leute wie Otto Meyer-Ramden und andere, wo auch einmal... Auch Schweizer, nicht nur das, was sie da oben machen. Das sind Einschaltquoten, nennt man das in eurem Beruf.
Genau.
Was die da oben machen. Ne, da.
Sie haben, eben, jetzt kommen noch die Grossen nehmen, einen nach dem anderen. Ja. Aber ihre richtige, konstruktive, konkrete Kunst, die hat sie ja nicht irgendwie ins Zentrum geschafft. Die ist ein bisschen eine Randbewegung geblieben, oder? Ist eine Enttäuschung für Sie?
Nein, es ist keine Randbewegung. Sie ist eine Bewegung, die heute in der ganzen Welt wirkt. Aber sie ist die einzige Bewegung, die nicht teilnimmt an dem ganzen Kunstmarkt.
Was heisst vielleicht, einfach weil sie eben nicht so geschätzt wird? Sie wird nicht irgendwie mit Millionen und Millionen von Dollar wird sie bewertet.
Ja, wenn er dann gestorben ist, der Mondrian kostet 10 Millionen. Oder?
Genau.
Er hat in seinem Leben nur ein Bild verkauft. Ne?
Aber der Jeff Koons zum Beispiel, der macht es jetzt, wo er noch lebt, oder? Und ja. Das findet sie grässlich.
Ja, finde ich eine Katastrophe. Ne?
Und, einfach ist das für sie gar keine Kunst?
Nein, das ist nicht wahr. Man kann es so sagen. Nehmen wir es doch innen als Kunst. Er ist ja nicht allein. Es hat eine ganze Gruppe von den Leuten. Und vor
allem Damien Hirst.
Pardon?
Damien Hirst, wie viel?
Ja, ja, genau. Und dann noch Jung in Haufen. Ja. Nicht wahr? Kunst ist immer der Spiegel von einer Gesellschaft, von einer Zeit. Wenn Sie in den Louvre gehen, laufen, ist es wie ein Stammbaum. Sie laufen durch das Leben der Menschheit. Und Kunst reflektiert die Situation und wir sind heute in dieser Konsumsituation, in dieser Pseudokultursituation, wo man nur noch eigentlich sich unterhalten und lustig sein will. Und dabei haben wir ganz, ganz wichtige Fragen, die man sollte lesen, eben zum Beispiel die Internetfragen, und macht nichts.
Mhm. Aber jetzt, wenn Sie zum Beispiel, das habe ich gelesen, wenn Sie sagen, alle die in der Roten Fabrik sind, die machen Gagalari, Kunst. Ist das nicht ein bisschen verallgemeinert?
Ich kenne die jetzt wenig, aber ich würde sagen, also nicht weiter vorweg.
Ja. Schauen Sie, ich gebe Sie es nicht kennen, wie können Sie es sagen?
Ja, darum sage ich, ich kenne es zu wenig. Schauen Sie, ich will noch etwas sagen. Ich habe in meinem Alter, aber ich habe schon vor 5 Jahren, habe ich gefunden, man muss etwas machen für die alten Leute. Ich bin in ein Altersheim gegangen wegen meiner ersten Frau und habe gesehen, dass das dramatische Ort sind, wo die Leute einfach zu Ende gehen. Und haben dann den Vorschlag gemacht, dass man Kaserne Zürich, die leer ist, einen blauen Anstrich von außen und das die Oase für die Alten macht. Das heisst also, dort alle Werkstätten, Schreiner, Schlosser, Maler, Lismen, Höckle, Musik, Literatur, alles Atelier dort drinnen machen.
Und dürfen nur Leute gehen, die pensioniert sind?
Nein, es dürfen auch andere, aber vor allem Alte. Und man weiß heute, das habe ich mit Medizinern, mit dem Uchtenhagen und vielen anderen untersucht, es würde etwa 1 Milliarde Geld sparen für den Staat, wenn man die Leute beschäftigen lässt. Denn Demenz wird man erst, wenn man aufhört und nichts mehr macht.
Und?
Aber ich komme nicht drauf. Dann habe ich jetzt, ich habe eine Stiftung gemacht in Zürich, Stiftung für kunstpädagogische Spiele. Ich habe etwa 100 oder 200 oder vielleicht schon 1000 Spiele verschenkt in der Stadt Zürich und in der Umgebung.
Aber das sind vor allem für Kinder, oder?
Für Kinder, aber auch für Erwachsene. Und ich habe, leider können wir es jetzt nicht zeigen, aber ich zeige es Ihnen nachher dann. Ich habe auch im Altersheim, im Altersheim Bürgerasyl, Pfrundhaus da oben. Dort habe ich mit dem Visor, den ich entwickelt habe, zusammen mit Neurologen haben die 80 Jahre alte Frauen gespielt damit. Und es ist ein grosses Glück bei diesen Frauen. Das heisst, sobald sie ihren Geist wieder verbrennen können, und wenn sie es anschauen, ich bin erschlagen gewesen, was die gemacht haben. Mhm. Aber ich komme nicht durch.
Aber immerhin, ich habe es gesehen, also ich habe da auch ein bisschen geschaut, aber mit Kindern kommen sie aber weiter. Da haben sie sehr viele Kinder, erreichen sie jetzt?
Ja, bei den Kindern erreiche ich das, ja. Und das ist mein Ehrgeiz ist den Kindern. Ich habe ja, schauen Sie, das ist ja das Beispiel. Meine zweite Frau und ich, also Partner und Frau, Sibylle Albers.
Die haben sie nicht geraten, oder?
Nein.
Ja, wieso nicht?
42 Jahre. Weil wir gefunden haben, die Heirat ist auch so eine Blockierung von etwas.
Ja, wie der Max Frisch, der hat immer geheiratet.
Ja, das war eben der Fehler, den er gemacht hat. Ich musste dann für ihn Scheidung eingeben.
Und dann haben sie gedacht, wenn er immer heiratet, dann mache ich es nicht.
Was
hat denn ihre Lebenspartnerin da dazu gemeint?
Meine?
Ja.
Sie ist sehr einverstanden damit. Aha. Noch heute. Wir sind jetzt 42 Jahre zusammen und das geht sehr gut. Mhm. Aber wir haben in dieser Zeit 750 Werke gesammelt aus der konkreten Kunst der ganzen Welt. Bedeutende Leute sind da drin. Und das haben wir der Stadt Zürich schenken. Und der Herr Stadtpräsident und die Kulturfrau und so haben gesagt, ja, nein, was sollen wir mit so vielen Bildern, wo sollen wir mit dem Herrn und so weiter. 3 Wochen später hat Donadieu de Wavre, der Kulturminister von Frankreich, mir angerufen und gesagt, gehen Sie die uns, on va faire un musée pour vous. Denn ich habe 1990 in Südfrankreich das realisiert, was ich da in Zürich wollte, im Seefeld seinerzeit. Ich hatte da gegründet, Stiftung für konkrete Kunst.
Und in Frankreich heisst Espace
de Concret.
Concret.
Ja.
Und zwar in der Nähe von Cannes.
Von Cannes.
Und ich habe da die Bilder gesehen. Das sieht grossartig.
Grossartig.
Das ist eine grössere Sache, die sie dort
anstellen. Wir haben heute 8000 Kinder, die kommen malen dorthin. Wir haben im Schloss alle drei Monate eine Ausstellung. Und wir haben den Europa-Kulturpreis bekommen. Jetzt bauen wir das neu, was ich neu gemacht habe. Mit meinem Alter habe ich ein bisschen Mühe, aber es ist jetzt gemacht und das Geld ist beieinander. Für handikapierte Kinder. Wir wollen ein Institut machen, wo untersucht wird, was kann man für die machen. Denn ich bin in dieses Institut gegangen, wo handikapierte Kinder sind und die liegen am Boden und nehmen die Pille, um ruhig zu stehen.
Wie nehmen Sie, jetzt sage ich mal noch, den Impetus mit 96 solche Projekte für Kinder anzureissen, Herr Honegger?
Natürlich, ich fühle mich verantwortlich. Solange ich es kann, mache ich es.
Haben Sie eigene Kinder?
Ich habe nicht eigene Kinder, ja.
Und was ist mit denen?
Grossartig, beide. Ja. Die eine publiziert jetzt im Februar dann ein Buch über die Katastrophe von der Atomkraftwerk. Auch da, sie wird in der Schweiz überhaupt nicht zeigen. In Frankreich, in Amerika, überall ist sie eingeladen. Die andere Tochter hat ein Institut in Weckis gebaut für Lehrerinnen und Lehrer aus für Malatelier.
Mhm.
Also ich bin sehr
zufrieden. Also die haben also das mit
ja.
irgendwie.
Wir machen das alles miteinander.
Ja, das ist also grossartig. Aber Sie haben ja noch einen anderen Ausdruck geschaffen, der mich irgendwie interessiert hat. Sie reden von Promi-Tralala.
Promi?
Ja, dass da eben, die Prominenten und
ja,
so.
Ja, eben, nicht wahr? Es ist ja so. Ich habe die Erfahrung gemacht. Ihr müsst wissen, ich in New York bin ich natürlich nicht ein Einsiedler gewesen, sondern ich habe Mark Rothkopf bin ich sehr befreundet gewesen, bis zu dem Tod. Der Sam Francis ist sogar nach Zürich gekommen. Da habe ich ihm gezeigt, wie man lithografieren muss. Ich habe Barnett Newman gekannt. Ich bin im Kreis rein gewesen. Und im Moment, wo das zum Business geworden ist, sind auch die Arbeiten schlechter geworden. Beim Sam Francis, im Moment, als er 100'000, 200'000 Franken für eine Arbeit verlangen konnte, hat er auch nicht mehr können das ändern, was er gemacht hat. Er ist eine Art, das Werk hat ihm nicht mehr gehört, wenn er es fertig gemacht hat.
Wieso denn?
Ja, weil dahinter sind $100'000 gewesen. Ne?
Ja, aber gleich. Aber ich meine, wenn Sie jetzt heute schauen, heute sind es ja nur Millionen. Zum Beispiel, haben Sie das noch mitbekommen, den Aufstieg von Andy Warhol?
Ja, ich habe ihn persönlich gekannt und er hat mir ein Geschenk gegeben, das wir unten in der Stiftung haben. Zwar die erste Original-Campbell-Suppe haben wir unten.
Aha. Ja. Und wie viel ist jetzt das heute wert?
Pardon?
Wie viel ist das wert?
Keine Ahnung mehr.
Millionen, oder?
Ja. Wir haben Versicherung eben nicht mehr zahlen von dieser Sammlung tun. Und der Staat übernimmt jetzt das alles.
Aha, gut. Ja. Also haben Sie denn das als Kunst gerade akzeptieren können, wo Sie so eine Suppenbüchse gesehen haben als Kunstwerk?
Es war ein starkes Ausdrucksmittel in der Zeit, wo die Gesellschaft plötzlich eine Art wiedergegeben worden ist. Und wir haben es gebraucht für Aussprachen heute noch, für Ausstellungen, die wir zeigen. Das ist das, was eigentlich negativ uns abbildet. Und das ist das, was uns positiv eigentlich führen sollte.
Also das hat Sie inspiriert. Gehen Sie denn zum Beispiel an eine Art nach Basel?
Nicht mehr jetzt, ja. Nein, ich kann es nicht mehr.
Wieso nicht?
Ich ertrage den Grümpel nicht mehr.
Ja. Und wenn Sie sehen, dass das, was Sie als Grümpel bezeichnen, 20 oder 30 Millionen an einer Auktion macht?
Dann geniere ich mich.
Ja.
Schauen Sie, es ist ja so. Ich habe in Frankreich gelernt, durch die Französische Revolution, wo sie den Louvre, das war ja das Schloss vom König von Frankreich, wenn sie ihn rausgefallen haben, ist es ja voller Kunst gewesen und dann haben sie gesagt, «L'art est à nous, au peuple».
Mhm. Und dann haben sie das alles dort reingetan?
Und da haben alles reingetan und ist dann der Louvre geworden. Ne? Mhm.
Und das sollte bei uns auch so sein?
Die Kunst gehört der Gesellschaft, weil die Kunst ist nicht der Künstler, der das erfindet, sondern Gesellschaft ist die Erde, aus der das rauskommt. Also auch in der Literatur, auch in der Musik. Unser Einstein, Nietzsche wäre nicht denkbar ohne Volk.
Sie sind 96 jetzt.
Ja.
Was könnte man machen, dass Sie sich mit der Stadt Zürich versöhnen könnten?
Ja, dass sie mir helfen würden mit den Kindern, die ich hier betreue. Sie haben zwar jetzt, alle Kindergärten von Zürich haben jetzt alles übernommen, haben den Viseur.
Das ist so also eine Art Spielzeug, wo Kinder können kreativ sein.
Ja, ich bin dann mit der Frau Eppri zusammen und han welle, dass man in jedem Schulhaus ein Malatelier macht. Aber das ist also nicht gelungen. Das möchte ich gerne, weil unser Hirn denkt nur in Bilder. Wenn Sie Fernsehen gesehen haben und ich frage Sie 3 Monate später, was hast du da gesehen, ist keine Erinnerung. Wenn Sie in einem Theaterstück gewesen sind, wo das Original war, haben Sie eine Erinnerung.
Ist das jetzt nicht eine sehr konservative Sicht?
Nein, das ist eine sehr moderne Sicht. Wo Sie
Nein,
jetzt
also heute zum Beispiel grosse amerikanische Fernsehserien werden von Kritikern als, was soll ich sagen, Shakespeare oder Balzac von der heutigen Zeit bezeichnet.
Das ist es, ja, aber ein schädlicher.
Ein schädlicher?
Ja,
haben Sie das schon mal angeschaut?
Ich habe jetzt also... Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben unten in unserem Institut, im Moorsatu, haben wir auch Kinder von 6 Jahren an. 5, 6 Jahre. Und das Schloss ist in einem grossen Park von 3 Hektaren. Und dort habe ich Spiele entwickelt für Kinder im Freien. Und seit etwa 2 Jahren habe ich festgestellt, dass sie nicht mehr im Freien wollen. Mhm. Dann habe ich sie mit ihnen geredet und gesagt, warum wollen sie nicht reingehen. Dann haben sie gesagt, oh, ja, der Petit, kleine Tierchen auf den Bäumen, mhm, und die Erde macht meine Kleidchen dreckig und so weiter. Einen Haufen Argumente gehabt. Und dann habe ich gesagt, was wollt ihr denn? Mhm. An Fernsehapparat.
Und dann? Was und das heißt,
das ist eine Sucht. Und damit verliert die Kinder den Sinn für die Realität. Sie sehen nur noch, was im Fernsehen ist.
Oder im iPad oder im Computer.
Jawohl, ja, ja. Und das ist viel katastrophaler, als was sie sich überhaupt können vorstellen können. Weil die Gesamtgesellschaft, das gesamte Volk, im Durchschnitt in der Schweiz schauen sie 5 Stunden im Tag Fernsehen.
Weniger, nein, weniger.
Doch, das können Sie im Internet nachschauen. Ja. Es gibt Leute, die viel, viel mehr schauen.
Und Sie haben keinen Fernseher?
Ich habe einen Fernseher, weil ich...
Also Sie schauen, da ist meine Sendung am Fernsehen, haben Sie mir gesagt.
Ja, nicht immer. Aber
nein, die ist ja gut.
Ich schaue...
Fühlen Sie sich da nachher auch belästigt?
Ich schaue, weil ich will, wenn ich über das rede, will auch wissen, was dann ist.
Gut.
Aber mehr nicht.
Okay. Danke vielmals, Sie sind am Schluss von dieser Stunde sehr spannend gewesen. Danke vielmals, Herr Honegg. Ihnen gute Zeit, viel Freude, gute Gesundheit. Und von Ihnen möchte ich mich auch verabschieden. Das ist der Doppelpunkt. Nächster Doppelpunkt. Ja,
darf ich noch einen Satz sagen?
Ja, bitte.
Ich bitte alle, die da zuhören, dass sie sich mal überlegen, ob sie könnten mit der Kultur etwas machen könnten. Ich bin auch bereit, und dass man da Informationen rausgibt. Kultur ist das Rückgrat der Gesellschaft.
Okay. Danke vielmals. Das ist ein Appell von einem 96-jährigen Mann, der eine Mission hat. Und das alleine ist schon beeindruckend, wie so viele andere haben es im ganzen Leben nicht gehabt. Das ist der Doppelpunkt, sein erster Doppelpunkt in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski. Thank you.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.